Filmschnitte, Klappe die zweite.
Klappe die zweite? Wieso? Wir haben doch gerade die erste Klappe.
Naja, wir hatten ja schon mal so eine erste.
Ach, du meinst Folge 2?
Ja, Folge 2 Filmschnitte. Okay. Oscar Special Edition.
Oscar Special Edition. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben alle Filme durch. Mit heute haben wir auch Amour.
Genau.
Amour von Amour. Michael.
Oder auch Liebe.
Anneke. The Age is Silent. Wir sind durch und ich würde als erstes, bevor wir zu den Filmen nochmal kurz gehen, weil eben die Leute konnten ja drüber lesen, sollen sich gefälligst mal weiterbilden.
Und wenn nicht, dann können sie es jetzt noch tun, bevor sie heute Nacht um 3 Uhr die Oscars gucken werden.
Genau. Ich würde als erstes über eine ganz große Problematik, die ich vorher noch nie so bei den Oscars in diesem Extrem gesehen habe. Wir haben 9 Filme, die großteils unterschiedlicher nicht sein könnten. Und die sind unglaublich undankbar zu kategorisieren. Und also mein Ziel heute ist es, ich möchte aus diesem Podcast rausgehen. Und wenn der dann online ist, dass die Leute sich, auch wenn es dann schon zu spät ist, weil sie sich schon längst über die Oscars aufregen, nochmal ein bisschen runterkommen und sich einfach klar machen müssen, da sind 9 völlig unterschiedliche Filme zur Auswahl gestellt. Und wer da gewinnt, ist für mich eigentlich nur noch eine Sache, eine Mischung aus Lobby und eine Mischung aus, oh, der Film war jetzt die große Überraschung und wurde deswegen von der Academy gewählt. Aber es hat alles so ein bisschen, niemand muss jetzt böse sein, wenn Django gewinnt und Les Miserables verliert. Weil es, unterschiedlicher könnte es nicht sein.
Ja, wobei, also ich stimme dir natürlich total zu. Das haben wir ja auch zum Teil in den Kritiken selber schon angesprochen gehabt, dass es einfach vielleicht dieses Jahr für uns auch, weil wir wirklich konsequent alle Filme gesehen haben, auffällt, wie schwer es ist, ein Musical mit einem Drama, mit einem politischen Thriller und so weiter zu vergleichen. Trotzdem muss ich mal ja schon festhalten, dass es zumindest für mich qualitative Unterschiede zwischen einzelnen Filmen gibt und dass man so die Gruppe qualitativ nochmal verkleinern kann. Aber zwischen den 4, die es, glaube ich, am Ende bei uns geworden sind, oder 5, die unter unseren Top 5 sind, kommen wir trotzdem wieder bei dem Problem an. Nämlich, letztendlich kann nicht nur der künstlerische Aspekt entscheiden, letztendlich ist es doch noch die politische, soziale oder so weiter Implikation, die den Unterschied macht. Die, weil ja auch die Menschen, weil es ja eine Masse ist, eine Masse im Sinne von der Academy, die da wählt und man einfach nicht vergessen kann, wie emotional aufgeladen oder emotional belastet so ein Film einfach ist. Und gerade Django würde ich ja aus meinen Top 5 eher rausnehmen. Ist für mich einer der schlechtesten Filme, die nominiert sind. Zusammen.
Oder sagen wir mal der schlechteren, bevor hier Leute gleich wieder an die Decke springen.
Genau, der schlechteren, genauso wie Les Miserables.
Wir haben hier einen Studiogast, der ganz entsetzt guckt.
Also damit, wie gesagt, damit will ich nicht sagen, dass die Filme schlecht sind.
Nee, absolut nicht. Aber
ich meine, die sind nicht so stark wie andere.
Nee, klar. Es gibt auch nochmal Unterschiede und auf die versuchen wir jetzt auch nochmal ein bisschen einzugehen. Gerade bei Bester Film. Weil wir da auch alles gesehen haben, über alles, was direkt sagen können. Also, bei aller Liebe, wir haben es nicht geschafft, jetzt bis zum besten Schnitt und
besten Kurzfilm.
Visuellen Effekte. Also nur ganz kurz mein Beitrag zu besten Effekte. Ich gucke nie wieder die Oscars, wenn die besten Effekte an Snow White and the Huntsman gehen. Dann schwöre ich mir, ich werde die Oscars nie mehr gucken. Ich meine, ich werde unweigerlich mitbekommen, aber ich werde mich weigern, jemals wieder einen Podcast oder irgendwas Filmisches über die Oscars. Ich nehme dir das nicht übel, wenn du das noch machst. Aber Snow White and the Huntsman, nee, wirklich nicht. Nee.
Dazu gab es übrigens auch einen tollen Artikel auf Rotten Tomatoes, die aufgezählt haben, welche Filme nominiert waren und welche dafür nicht nominiert waren. Und das ist total witzig. In einem Jahr zum Beispiel war Beethoven 2 nominiert. Das ist dieser Film mit Hunden. Die Leute, die aus den 90ern, in den 90ern groß geworden sind oder in den späten 80ern, die kennen das vielleicht noch. Und stattdessen waren dann aber ganz viele andere Filme nicht nominiert. Zum Beispiel ein Film, der in keiner einzigen Kategorie nominiert war, Big Lebowski. Mittlerweile immer noch ein Film, der ja schon als ein wichtiger Film wahrgenommen wird, weil er halt funktioniert und immer noch rezipiert wird, weil es ein Klassiker gilt.
Hat halt dieses, ist halt auch dieses Kultfilmphänomen. Könnten wir jetzt auch über Fight Club.
Reservoir Dogs. Keine einzige Nominierung.
Weil sich da noch niemand über einen Tarantino interessiert hat. Heute interessiert sich jeder dumme Schwanz und Vagina. Will ja hier emanzipiert sein. Für einen Tarantino, und das ist für mich ja auch der Grund, warum Django Unchained da drauf gelandet ist. Also Django Unchained ist der schlechtere Inglourious Basterds und ich persönlich war ja jetzt schon nicht so der große Fan. Also Inglourious Basterds war unterhaltsam, war okay, für mich kein Oscar-Film, hat einen Oscar ja auch nicht bekommen. Vielleicht haben sie es deswegen auch nochmal versucht, reinzubringen.
Ja, es ist halt, und ich glaube, da kommen wir auch zum nächsten Punkt, es ist einfach kein Drama in Glorious Bastards und deswegen ist es unglaublich schwer, neben Dramen zu bestehen, weil diese natürlich meistens ernsthafter sich mit anderen Themen auseinandersetzen. In Glorious Bastards war durchaus für schauspielerische Leistungen zu Recht meiner Meinung nach nominiert und hat auch gewonnen. Christoph Waltz hat da einen großartigen Job gemacht. Django ist halt, wie gesagt, ein ganz anderes Lied. Aber vielleicht kommen wir nochmal auf die Unterschiede zwischen den verschiedenen Genres. Also zum Beispiel Liebe und Beast of the Southern Wilds.
Die beiden Indie-Filme auf der Liste.
Die beiden Indie-Filme, wobei Michael Haneke finde ich im europäischen Raum nicht mehr als Indie-Regisseur
gehandelt. Nee, aber Oscars sind nun mal amerikanischer Preis.
Genau, und also sind die stechen definitiv total heraus, weil, wie ja auch schon in der Kritik von Beast of the Southern Wilds angesprochen ist, das ist ein Film, der sehr starken Fokus aufs Drama legt und der aber vor allem durch seine visuelle Herangehensweise rangeht. Und Michael Haneke wiederum macht einen Film, der sehr stark in deutscher Filmtradition steht. Das heißt, der Musikeinsatz ist noch reduzierter als bei Silver Linings und noch reduzierter als Beast of the Southern Wild. Das heißt, du hast wirklich nur Musik, wenn im Film Musik gespielt wird.
Und ich meine, das ist so ein Ding, was in Anführungszeichen traurig ist, ja. Weil du da schon siehst, Beast of the Southern Wilds herkommt, ja. Vom Produzententeam über den Regisseur, übers Kamerateam, über Art Design, du kannst jetzt schon sagen, diese Leute werden alle kommerzieller und gestreamliner arbeiten, als Haneke es tut. Haneke ist schon erfahren, aber verzichtet weiterhin bewusst auf diese gängigen Dinge, weswegen du hast ja darüber gesprochen, also schon im Vorfeld haben wir uns ja vorbereitet. Das ist einer der Punkte, wo ich dann auch denke, Michael Haneke hat es absolut verdient und wenn es irgendwie hingemauschelt wurde, dass dieser Film teils amerikanisch wohl ist oder mitproduziert, dass der auf der Oscar-Liste landen konnte. Michael Haneke wäre einer dieser Typen, der einen Oscar verdient hat.
Aber auch, das ist
also
auch,
als Regisseur.
Genau, für diesen Film. Der Film ist unglaublich stark, aber auch schon für sein, in Anführungsstrichen, Lebenswerk. Einfach deshalb, weil Michael Haneke macht unglaublich gute Filme. Ich meine, das Weiße Band, sein letzter Film.
Hat den Oscar bekommen.
Für bester ausländischer Film. Genau, fremdsprachiger Film. Und war ja auch auf allen Filmfestivals gehypt. Also ich glaube, der hat ja auch in Europa jeden Preis abgeräumt. War ja auch unglaublich stark. Ich meine, gerade was spannend ist bei Liebe, ist, dass er mal nicht Gewalt thematisiert. Also Gewalt ist ja eigentlich immer ein spannendes Thema bei Haneke, weil Haneke Gewalt zeigt, ohne sie zu zeigen. Das heißt, du siehst zwar immer das Ergebnis der Gewalt, du siehst aber meistens nicht, wie die Gewalt passiert. Großer Gegensatz zu Tarantino.
Nicht nur großer Gegensatz, aus meiner Sicht die beste Art, wie man Gewalt darstellt.
Auf alle
kann.
Fälle, vor allem in Funny Games geht dir das richtig, richtig nah. Und in Liebe geht's halt um Liebe. Nein, aber es geht um es geht ja um Alter, es geht um Sterbehilfe, es geht um die Krankheit und was Krankheit mit einer Beziehung machen kann. Und es ist auch wieder so, dass du siehst keine Liebeshandlung in der Hinsicht. Das heißt, du siehst keine Umarmung, du siehst keine leidenschaftlichen Küsse und trotzdem ist die Liebe immer da, weil du das Ergebnis der Liebe siehst. Also er verwendet quasi die gleiche Technik oder die gleiche Herangehensweise, aber schafft es, das zu transformieren auf ein anderes Thema. Und das macht den Film unglaublich stark. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten 20 Minuten habe ich mehr oder weniger geheult. Und es gibt keinen großen Tusch, der dich zum Weinen bringt, keine große Sterbeszene oder so weiter, sondern es ist einfach nur diese sich zuspitzende Dramatik. Und genau dafür hätte er zumindest beste Regie, aber auch besten Film verdient, wobei ich ganz ehrlich glaube, dass das nicht passieren wird. Fremdsprachiger Film wahrscheinlich.
Ich denke es auch. Ich find's bis heute halt auch ziemlich fragwürdig, diesen Film zweimal als in Anführungszeichen bester Film auszeichnen zu wollen. Das macht ihn einfach zu
Das ist so ein bisschen trostpreismäßig, ne?
Nicht nur trostpreismäßig, es wäre für mich, dass ich denke, die sehen sich sowieso als Außenseiter. Und wir Europäer haben einen anderen Blick auf die Oscars, wir sehen uns da sowieso als Außenseiter und mit fremdsprachiger Film. Ich glaube, das ist zwar schön, wenn man damit einbezogen wird, aber es ist nie so dieser Druck da von wegen, oh Mann, wir wollen den jetzt gewinnen. Das Problem, das sie jetzt für mich geschaffen haben, ist, der Film ist zweimal als bester Film nominiert. Wenn dieser Film jetzt nicht den Oscar gewinnt, weder als bester Film noch als bester fremdsprachiger Film, dann hat das so ein bisschen was von einem wirklich bitteren Beigeschmack. Weil wenn dieser Film anscheinend
nicht so gut ist, dass man ihn zweimal nominiert. Nee,
es ist einfach dieses Problem, wir hatten The Artist und The Artist war nicht für bester fremdsprachiger Film nominiert. Und das ist eine Sache, die einfach so ein bisschen
merkwürdig ist. Aber The Artist, muss ich ganz ehrlich sagen,
The Artist wurde in Frankreich und Belgien großteils produziert.
Da kam nur Geld aus Amerika.
Geld aus Amerika und John Goodman hat mitgespielt und sie haben tatsächlich, glaube ich, Englisch gesprochen in dem Film, wenigen Szenen. Haben sie, glaube ich, auch wirklich...
Spoiler!
Boah, dann. Benedict Cumberbatch in Star Trek. Jetzt
hat bestimmt das Mikro ausgeschlagen.
Nee, ich bin weit genug weg vom Mikro.
Nee, bei mir, beim Spoiler. Also, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu The Artist ist Hanekes Film durchaus stärker, aber The Artist nimmt sich halt ein Genre und rezipiert das Genre, während Haneke es auch schafft, noch Inhalt zu kommunizieren. Und ich finde, der Inhalt bei The Artist war...
Aber wir wollen, komm, wir, ja, wollen, gut, nicht, wir wollen nicht in der Vergangenheit
reden. Wir wollen nicht über 2011 reden, ich weiß, aber über 2012, ich...
machen ja. wir es, wir sollten
gehen jetzt einfach mal... Gehen wir mal zurück zu den Filmen.
Ja, jetzt haben wir sozusagen eine schöne Einleitung als Basis gegeben. Jetzt lass uns mal so ganz kurz, knallhart und knapp sagen, welche Filme, so abwechselnd, welche Filme wir in der engeren Auswahl aus unserer Sicht für den besten Film sehen und welche nicht.
Ja. Fang du doch mal an, lieber Max.
Bei den besten Filmen, dann fangen wir gleich raus mit Rausstreichen, so hier wie Elfmeterschießen oder so ein Scheiß. Der Film, der aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht für Oscar, so wie wir den Oscar gerade beschrieben haben und wie wir ihn verstehen, aus meiner Sicht einfach nicht gewinnen darf, ist Zero Dark Thirty. Weil Zero Dark Thirty
natürlich versagt.
Filmerisch nicht versagt, aber filmerisch schlichtweg ziemlich ordinär ist. Er schafft es weder so wirklich dokumentarfilmmäßig zu wirken, aber der Film ist gleichzeitig einfach nur sehr beschreibend. Beschreibend, aber nicht dokumentarfilmmäßig. Da fand ich zum Beispiel nicht End of Watch mit Jake Gyllenhaal, der auch mal gemunkelt wurde zumindest, er könnte für Oscars nominiert werden, mit diesen Cops, wo auch ziemlich viel mit Handkamera. Ich war ja vorher so, ich mag das nicht, wenn Handkamera eingesetzt wird. Ich habe den Film gesehen, es wurde erstaunlich gut umgesetzt.
Ja.
Dadurch hat der Film hatte sowas von Reality-TV, aber du hast gemerkt, dass es ein geschriebener Film ist. Da war mein Problem mit Zero Dark Thirty. Er sah nie aus wie Reality-TV oder wie eine Dokumentation. Er hat sich aber fast nie angefühlt wie ein Film, der tatsächlich geschrieben wurde. Ich war natürlich in jeder Szene dabei, weil ich finde das Thema interessant. So Osama Bin Laden, was ist da passiert, die einzelnen Schritte, die passiert sind. Aber teilweise waren da dann auch Szenen, wo ich dachte, es macht keinen Spaß, den Schauspielern zuzusehen. Und das ist etwas, was für mich unglaublich wichtig ist bei einem Preis, der einen Film auszeichnet. Und nicht bloß die Geschichte oder nicht bloß das, was erzählt wird. Und deswegen, Zero Dark Thirty, muss ich verabschieden für mich aus dem Rennen um den besten Film.
Ja, ich weiß nicht, wie oft wir es in den Kritiken betont haben, dass Film halt nicht nur gutes Buch oder gute Schauspieler oder gute Effekte oder gute das Kamera ist, sondern alles zusammen. Was für mich total rausfällt, ist nur für bester Film, nicht für Schauspieler, Les Miserables. Hatten wir ja auch schon mal angesprochen, weil persönlich finde ich da die Figurenentwicklung einfach zu schwach ist, was durchaus am Genre liegt. Aber ganz ehrlich, wenn sie nicht bei diesem Musical diese, wie soll ich sagen, spezielle Tontechnik angewendet hätten, dass sie ja live eingesungen und eingesprochen haben, dann wäre der Film wahrscheinlich auch nicht so sehr in die Drama-Richtung gekippt, wie er dann gekippt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Story funktioniert für mich nicht wirklich. Die Charaktere sind mir zu oberflächlich und er besteht halt einfach nicht neben den anderen Filmen, weil er als Musical einfach von vornherein eine schlechte Chance hat, weil er zu wenig Inhalt transportieren kann, weil ein Musical ja normalerweise darauf aufbaut, über Melodien, über Musik zu kommunizieren. Und diese Komponente fällt ja bei Les Mis diesmal ein bisschen weg, weil sie sich ja nicht so sehr auf die Musik konzentriert haben, sondern versucht haben, weniger zu singen und mehr zu schauspielern. Und dadurch hat man, finde ich, ganz stark diesen Konflikt, dass diese oberflächliche Story noch mehr rauskommt. Und, ja.
Wobei, ich muss ganz ehrlich, also zur Verteidigung von Les Miserables, ich bin ja jetzt nicht so der Musical-Mensch und wenn man mich vorher gefragt hätte, ich gesagt, der einzige Musical-Film, der mich unterhalten hat, war Sweeney Todd weil das war der Film Tim Burton in einem Musical, habe ich noch nicht gesehen, das ist ganz cool, obwohl es wie das die x-te Kollaboration mit Johnny Depp ist, aber heute würde ich
ein
sagen...
Ein Johnny Depp-Film mehr ist ein Johnny Depp-Film mehr.
Ja, das Problem habe ich ja nicht. Les Miserables ist für mich ein Positivbeispiel, was man zumindest von der Story in ein Musical packen kann. Aber ich will ihn da auch gar nicht zu... Ich hab ja die Kritik geschrieben, ich habe ja die Sachen erwähnt, wo ich einfach sage, da sind die Sachen, wo man merkt, manchmal einfach nicht Fisch, weder Fisch noch Fleisch.
Ja.
Wenn man das mal so ranbringen darf, so das Film, der Film weiß in manchen Kameraeinstellungen, will er Drama sein, während es ganz klar Musical ist und es will einfach nicht immer funktionieren.
Es funktioniert deswegen halt einfach nicht.
Ich find es nett von dir, dass ich damit den dritten Film, den wir kategorisch ausschließen, für den Gewinn der Oscars übernehmen darf. Das macht mich sehr glücklich.
Und jetzt war Django
Es ist Django Unchained. Dieser Film darf allein den Oscar aus meiner Sicht nicht bekommen, aufgrund seiner letzten halben Stunde. Und ich weiß, dass gerade alle Leute, die mit mir an diesem Tag, das Kino war voll.
Ja.
In dieser war eine OVA, also Original Voice Acting Vorführung. Alle haben sich gefreut. Julia hat sich auch gefreut. Die sitzt hier bei uns übrigens, für die Hörer, die es ja nicht sehen können, über das Ende, über den Shootout in dem Haus. Und ich saß da mit Energie. Ich konnte gar nicht vor Langeweile gehen, weil ich so wütend war, dass ich wusste, dass alle um sich mich abgefeiert haben über eine Szene, die nicht gut umgesetzt war, die überhaupt nicht zu einem Film... Der Film hat am Ende so zwanghaft versucht, seinen B-Movie und Blaxploitation, die Marke so, hallo, ich bin Tarantino, ich mache eigentlich B-Movies, die ersten 60 Minuten habe ich eigentlich mal einen guten Film gemacht, ähnlich wie bei Inglourious Basterds, aber jetzt wird es Zeit, dass wir die Gummipuppe von Hitler wieder kaputt schießen. Tarantino hat sich an keiner Stelle getraut, was Neues zu machen. Er wurde nur nominiert dafür, dass er Tarantino ist, dass er anders ist, was ich gut finde, dass er anders ist. Aber der Film wurde einfach aus den völlig falschen Gründen nominiert.
Mein Grund ist eigentlich viel simpler. Ich bin ja auch der Tarantino-Fan von uns. Der Film funktioniert für mich einfach nicht. Der Film funktioniert... Und ich habe ja die Kritik zu Django geschrieben. Das heißt, man kann das da alles nachsehen. Aber die erste Hälfte des Films funktioniert überhaupt nicht gut mit der zweiten Hälfte des Films zusammen. Und ganz ehrlich... Ich finde, diese Schießszene im Haus hat mich gar nicht so fertig gemacht. Ich fand, sie war ein Tick zu lang, weil da ist nicht viel passiert. Im Gegensatz zu Inglourious Basterds am Ende, da passiert ja wenigstens was. Das heißt, du siehst nicht alles unbedingt sofort vorher, wie es abläuft. Aber weiß ich nicht, er schießt halt 20.000 Weiße tot, weißt du? Es war halt so, oh. Aber ich meine, gut, im Western hat man halt auch nicht so viele Möglichkeiten. Und als dann Tarantino selbst mit seinem Cameo ins Bild kam, da war dann der Punkt, wo ich innerlich gekotzt habe, weil ich echt gedacht habe...
Da war schon alles vorbei.
Also, sprich einfach keinen schlechten Akzent, damit ziehst du deinen
Hey,
deinen,
mate, I'm
totally Australian. Damit ziehst du deinen ganzen Film runter. Aber gut, kommen wir doch vielleicht mal zum nächsten. Also sagen wir einfach...
Wir haben einen Gastbeitrag, okay, aus dem Studio.
Eine Hörerin ist dazugekommen.
Er hat den australischen Akzent nicht erkannt und war total verwirrt, was Quentin Tarantino eigentlich da
hat. Ja, weil das so schlechter...
Ich hab's auch nicht verstanden. Ich dachte auch nur, was redest du da für eine Scheiße?
Und dann ist mir eingefallen, ach ja, Mining Company Australia.
Bei Mate hat man dann halt so gedacht, ach stimmt, das kommt im Zweifelsfall ist es was mit Australien.
Nee, wo man denkt einfach, bah, nee, also es sind zu viele Ecken und Kanten.
Ja, es ist halt, wir wissen alle, dass Tarantino gute Dialoge schreibt. Wir wissen alle, dass Tarantino ein gutes Gefühl für starke Bilder hat. Wir wissen alle, dass Tarantino Gewalt mehr oder weniger gut inszenieren kann. Und diese Einzelaspekte waren alle auch ganz nett, aber es hat halt zusammen nicht funktioniert. Und ein Film, der nicht als Gesamtbild funktioniert, hat meiner Meinung nach beim besten Film nichts versorgt.
Ja, also dazu verloren. Noch ganz kurz für die Zukunft. Vielleicht machen wir doch mal einen Podcast. Soll jetzt gar kein großes Gedisse sein, wovor mir wirklich endgültig Django Unchained Angst gemacht hat. Also, weil ich Tarantino ja auch mag. Ich würde mich nicht als Fan, aber ich finde es immer interessant, wenn er einen Film rausbringt und würde jederzeit im Kino gucken. Aber ich habe langsam den Zweifel, ob er selbst noch weiß, was er gut kann und was nicht. Da sehe ich einfach, dass er ein bisschen geblendet ist von dem Erfolg, den er hat. Aber egal, gehen wir zu den Filmen, die so vielleicht, denen wir nicht die großen Chancen einräumen, aber wo wir denken könnten...
Ich habe noch einen Film, den ich sagen würde, wo ich es okay fände, wenn er nicht gewinnt. Das ist Beast of the Southern Wild, weil der Film selber ist, ich habe den ja auch relativ gut rezensiert und ich muss auch sagen, es ist ein starker Film, aber ich spreche da ja einen Kritikpunkt auch in der Kritik an, nämlich, dass der Film mit seiner Symbolik größere Fragen aufwirft oder beziehungsweise anschneidet, welche allgemeinen Probleme er thematisieren will und es gelingt ihm nicht, diese Symbolik mit der Geschichte zu verbinden, das nochmal kurz zusammengefasst. Und deswegen muss ich sagen, fände ich es okay, wenn der Film selber nicht den Oscar bekommt als bester Film, weil, wie gesagt, Filme, die als Gesamtes nicht funktionieren, haben in dieser Kategorie für mich nichts zu suchen und sollten auch keinen Preis bekommen. Aber die Regiearbeit, die in diesem Film geleistet wird, ist unglaublich gut. Und wenn man ein bisschen was zu dem Film liest und weiß, wie da auch gearbeitet wurde mit den Schauspielern, wie die gecastet wurden, das sind ja fast alles nur Laiendarsteller.
Das geht so Richtung Slumdog Millionär.
Muss man einfach sagen, der Regisseur selber macht einen unglaublich guten Job. Der hat ein unglaubliches Gefühl fürs Bild, obwohl er auch sehr stark mit verwackelten Einstellungen arbeitet, in der Hinsicht, dass du halt offensichtlich merkst, dass sein Kameramann die Kamera auf der Schulter hat die ganze Zeit, hat er unglaublich starke Bilder, die unglaublich viel transportieren und deswegen hätte er in der Regiekategorie und meinetwegen auch in Kamerakategorie durchaus einen Preis verdient. Aber beim Gesamtfilm muss man einfach anmerken, er konzentriert sich dann zu sehr auf das Visuelle und um auch die Worte einer Freundin von mir zu zitieren, er verliert sich zu sehr in seinem Erzählstil und deswegen funktioniert er nicht 100%. Deswegen hat er für mich auch nur in meiner eigenen kleinen Rechnung 4 Sterne von 5 und nicht 5. Und deswegen würde ich ihn in die Kategorie reinwerfen, sollte eigentlich keinen Preis kriegen, wenn er ihn kriegt, wäre okay, aber ist gerechtfertigt, wenn er ihn nicht bekommt.
Gut, dann machen wir gleich weiter. Jetzt wird's halt schwierig, weil ich ganz klar sage, es ist nicht der beste Film, den ich gesehen habe, aber es wäre naiv, ihn nicht zu nennen bei Filmen, die den Oscar bekommen könnten, und zwar Lincoln. Der Film hat für mich so ziemlich alles erfüllt, was ich sehen wollte. Der Grund, warum ich ihn nicht, wenn ich über ihn schreibe oder ihn rezensiere, auch halt nur mal andere Menschen im Hinterkopf haben muss, ich kann ihm keine 5 Sterne geben, weil er erstens arg interessenabhängig ist. In dem Sinne von, der Film interessiert dich nun mal nicht oder reißt dich nicht mit, wenn dich das Thema nicht interessiert. Er wird dir Szenen geben, wo wenn du vorher mit einer Offenheit reingehst, dann liefert dir, es ist Steven Spielberg, er liefert dir genug Szenen, wo du emotional eingebunden wirst. Ich glaube einfach, dass viele Leute, die sich nicht aktiv wirklich für das Thema oder überhaupt für Menschenrechte. Und das hört sich immer so blöd an, weil du gehst auf niemanden zu und sagst, hey, sind dir Menschenrechte also egal. Aber es gibt einfach Leute, die wollen keine Filme darüber sehen.
Dadurch, dass die Oscars in Amerika gemacht werden und die Academy amerikanisch-lastisch ist, hat eigentlich jeder Amerikaner, der da wählt, die Interesse dran, weil es um Sklaverei geht. Und in Amerika ist einfach das Thema Sklaverei ein großes Thema. Somit hat eigentlich jeder, der wählt, Interesse. Ja, aber das ist halt...
Nee, das ist aber ein guter Punkt, den du
einfach... Nein, das ist ein guter Punkt.
Das vergessen wir vielleicht, dass wir manchmal zu sehr eine europäische Perspektive
ich hab's haben. Ich habe extra in der Kritik angesprochen, dass ja auch jedes Kind kennt diesen Dialog am Anfang, wo viele Deutsche, ich habe mal viele deutsche Kommentare auch zu dem Film durchgelesen, wo dann auch sowas rauskam, eklig patriotisch, wo ich denke, das kennt halt jede Sau.
Ihr seid nur... Damals war das halt gut. Ja. Also, beziehungsweise, es ist...
Deswegen, patriotisch ist ja nicht schlecht. Ich sage das aus dem Grund, dass ich denke, dass es auch in Amerika genug Leute gibt, jeder kennt Lincoln, aber es gibt genug Leute, die sich einfach nicht aktiv damit auseinandersetzen wollen, dass Schwarze eigentlich gleichberechtigt behandelt werden sollten, geschweige denn damals hätten gleichberechtigt behandelt werden sollen. Und wen das nicht wirklich jetzt packt, mitreißt und so, dass du kriegst keine Action in dem Film, du kriegst nicht irgendwie einen Spannungsbogen oder du denkst die ganze Zeit, oh mein Gott, wie werden sie abstimmen, oh mein Gott, wie werden sie abstimmen. So ist es nun mal in Historienfilmen, nicht? Oder Filmen mit historischem Zusammenhang. Und das sind einfach die Probleme, die auch ein Lincoln nicht wettmachen kann. Er hat fantastische Schauspieler, er hat kluge Einschübe wie James Spader, der den einzigen Humoristenteil im Film übernehmen darf, der ein bisschen Humor da reinbringt, der es lustig macht mit den ganzen, wo sie Stimmenfang bei den Demokraten machen müssen. Das sind die Szenen, die gut sind, aber der Film war in Anführungszeichen fast schon zu wenig Spielberg, um wirklich unterhalten und mitreißen zu wollen. Ich war überrascht für einen Spielberg-Film, viele Szenen, wo keine Musik im Hintergrund war, obwohl eine emotionale Rede gehalten wurde. Untypisch für Spielberg. Untypisch für Spielberg.
Aber nicht untypisch für unsere Zeit. Da kommen wir vielleicht mal zu dem nächsten Film, der auch ohne Action arbeitet, nämlich Silver Linings, der auch sehr sparsam mit Musik umgeht. Wobei, also was bei dem Film eigentlich ganz spannend ist, ist, dass es immer so, es gibt dialoglastige Abschnitte, wo die Story vorankommt, wo die Charaktere und die Beziehungen aufgebaut werden. Und dann gibt es so Zeitraffer-Szenen oder Szenen, die halt offensichtlich was Emotionales kommunizieren wollen oder die zum Beispiel diesen Tanz, der am Ende kommt, kommunizieren wollen, die dann sehr musiklastig sind. Dann kommen wieder die stillen Szenen mit den Dialogen und so wechselt sich der Film immer ab. Und obwohl es jetzt gerade sehr, wie soll ich sagen, additiv klingt, geht das im Film ganz gut auf. Also ich meine, der wird natürlich auch mit variiert. Aber auch der Film ist wirklich spannend und ich habe den eigentlich so ein bisschen in mein Herz geschlossen, auch wenn er von der Geschichte her nicht wirklich was Neues erzählt, sondern eigentlich nur eine schon tausendmal gesehene Geschichte in einem neuen Twist bringt, nämlich depressiver junger Mann, meinetwegen in Klammern auch krank oder nicht, in dem Fall krank, trifft Crazy Woman und zusammen lösen sie mehr oder weniger ihre Probleme oder lernen sich mit dem Leben zu arrangieren, sagen wir es mal so. Aber was ich halt immer schön finde, weswegen ich auch ein großer Fan von der Before Sunrise Reihe bin, ist, wenn ein Film es schafft, nur mit Dialogen zu funktionieren, ohne das Visuelle zu vernachlässigen. Wie zum Beispiel bei Zero Dark Thirty. Und Silver Linings schafft das. Silver Linings hat unglaublich lange Dialoge, viele Monologe und du bist nicht gelangweilt, er reißt dich trotzdem mit und es ist einfach schön zu sehen, dass das funktioniert, dass man halt nicht permanent nur irgendwie pathetische Bilder reingekloppt kriegen muss, um auch eine emotional anrührende Geschichte zu erzählen. Und deswegen verstehe ich auch, warum er so weit gekommen ist, obwohl er ja auch Probleme hat, neben den Dramen zu bestehen, weil es offen, also eine sehr gute Kombination aus einem Drama und einer Komödie ist und der sehr, sehr viele komödiantische Elemente hat und deswegen relativ leicht wirkt im Verhältnis zu zum Beispiel Liebe oder halt auch Argo, zu dem wir ja wahrscheinlich gleich noch
kommen. Ja, kommen wir gleich noch ganz kurz. Zu Silver Linings. Silver Linings wird das Problem haben, dass ich in Anführungszeichen einer meiner Lieblingsfilme, Wonder Boys, es ist dieser typische Film mit einer guten Prise Herzen, einer guten Prise Humor, sehr viel Intelligenz und am Ende einfach dadurch, dass es ein natürlicher, in Anführungszeichen, es ist natürlich immer eine übertriebene Situation, aber es ist, der Film ist so natürlich, dass er am Ende, denke ich, bei der Academy zu unscheinbar sein wird, trotz auch großer Schauspieler und dass der Film deswegen nicht die nötigen Stimmen sammelt, um gewinnen zu können. Silver Linings wird dieser Honorable Mention sein, so der Oscar-nominierte Film, aber ich sehe nicht, dass er ihn gewinnt, obwohl er so gut ist.
Ja, nee, klar, er besteht nicht gegen andere Filme, aber was ist der? Es sind nur noch zwei übrig, wenn ich richtig gezählt habe.
Es sind noch zwei übrig, erstens, nee, also.
Amour haben wir ja schon abgehakt.
Amour haben wir abgehakt, deswegen von den Filmen, die, mit denen ich mich stärker auseinandergesetzt habe, war für mich eine Überraschung, nachdem ich dachte, es wird nur Effekthascherei. Life of Pi. Life of Pi ist eine sehr schöne Umsetzung eines Romans. Ich hatte in Anführungszeichen als Filmgänger den Vorteil, dass ich das Buch nicht gelesen habe. Das heißt, ich konnte gar nicht erst anfangen, dass hier vielleicht Kürzen oder Längen drin waren. Der Film hat es tatsächlich geschafft, fast ohne Längen auszukommen, was man sich ja schon schwer vorstellt, wenn die zweite Hälfte des Films eigentlich daraus besteht, dass ein Junge und ein Tiger auf dem Boot alleine sind. Aber die Situation wird in allen ihren nötigen Schritten, so von wegen Angst vor dem Tier, versuchen nicht auf dem Boot zu sein, später versuchen das Tier zu bändigen. Dann passieren natürlich diverse Sachen. Ein Sturm, was man sich alles vorstellen kann.
Und anscheinend scheiß Wale.
Scheiß Wale, die deine ganze Essensration wegmachen. Aber kaum sind die Essensration weg, passiert das nächste Wunder. Das ist auch ein Film, wo man wunderbar spoilern kann, weil es geht nicht darum zu wissen, wie es ausgeht.
Offensichtlich überlebt ja der Mensch.
Weil man gleich am Anfang in der Rahmenhandlung seine alte Version sieht. Aber es ist ein Film, der... Es ist in Anführungszeichen ähnlich wie Silver Linings in der Form, dass ich sage, Silver Linings ist für mich auch ein Film, wo ich sage, wenn du einen Film fürs Herz sehen willst, einen Film, der eine gewisse Intelligenz mitbringt, der eine gewisse Moral mitbringt, wobei der Life of Pi natürlich als fast schon eine Parabel natürlich noch einen Schritt weiter ist als Silver Linings, dafür bringt Silver Linings mehr Menschlichkeit mit. Life of Pi hat mich überrascht mit Themen wie Religion, die angeschlagen werden, Glauben, Schicksal, wie man mit Schicksal umgeht. Natürlich ist er da recht religionslastig, hat es aber auch für mich als jemanden, der nicht so religionslastig ist, zugelassen, dass ich nicht jetzt dachte, oh, ich muss mich auf Gott einlassen, um diesen Film mittragen zu können. Und am Ende war ich einfach, das war so ein Film, wo ich einfach wirklich mit einem Lächeln rausgegangen bin und mich gut gefühlt habe. Und wenn ein Film das schafft und daneben dann halt auch noch wirklich visuell unglaublich gut aussieht, dann sage ich, fantastisch. Das ist ein Film, wo ich sage, keiner der Schauspieler hat einen Oscar verdient, sondern wirklich der Film. Der Film und wie der Film das getragen hat, das waren 120 Minuten, endlich mal wieder weniger als 150 Minuten, wie die meisten der Filme hier.
Ja.
Zwei Stunden wirklich angenehme Unterhaltung.
Ja, kommen wir doch zum letzten Film, der, glaube ich, nicht nur mein Favorit, sondern der Favorit von allen ist, einfach deshalb, weil er einen Preis nach dem anderen gewinnt, Argo, ist ein...
Von Ben Affleck,
der nicht nominiert ist als bester Regisseur, was wirklich eine Schande ist. Und ich hätte...
Ich denke mal, weil er mitspielt.
Das Ding ist halt auch...
Ich kann mir echt vorstellen,
Mann, ja, aber wenn man den Film gesehen hat, also bevor den Film habe ich auch gedacht, boah, Leute, kommt mal runter. Und wenn du den Film gesehen hast, fragst du dich wirklich, wie blöd seid ihr denn? Aber gut, das sind die gleichen Leute, die Reservoir Dogs nicht mitnominiert haben in dem Jahr, als sie rauskamen. Also dementsprechend, eigentlich so überraschend ist es nicht. Aber Argo ist halt wirklich ein Film, der es schafft, unglaublich dicht zu sein. Und zwar ohne dich zu überlasten. Der es schafft, Leichtigkeit in ein eigentlich konstant schweres Thema zu bringen. Und der es schafft, diese Absurdität dieser Geschichte zu kommunizieren. Die einzigen Schwächen, die der Film vielleicht haben könnte, ist, dass er sich sehr, sehr um diesen dokumentarischen Stil bemüht. Also das heißt nicht, dass er sich vom Stil her unbedingt eine Dokumentation anlehnt, aber er bemüht sich sehr um Authentizität.
Habe ich auch immer Probleme mit dem Wort.
Und das funktioniert sehr gut, das geht dir sehr nah, also diese Bedrohlichkeit in der Situation, die hast du die ganze Zeit da und du spürst sie permanent und wirklich Also krass ist, was er leistet am Ende, wo es sozusagen um den also wo es um den Spannungshöhepunkt geht, wo es darum geht, entkommen sie oder nicht. Und es passiert eigentlich nicht viel. Also es gibt keine actionlastigen Verfolgungsjagden, ja, es gibt keine irgendwie Schusswechsel oder so, sondern er schafft es einfach nur, indem er weiter mit dieser Dichte und der Bedrohlichkeit arbeitet. Der wirklich, es dreht, also dass diese Redewendung ist, rollen sich dir die Zehennägel hoch, haben für mich eine komplett neue Bedeutung in dem Film bekommen, weil du wirklich da sitzt und fast den Rechner oder die Kinoleinwand oder was auch immer anschreist und denkst, bitte schafft es und es macht dich total fertig und am Ende bist du so entspannt, also großer Spoil, sie schaffen es, Surprise, ist eine historische Sache. Du bist so entspannt, als es klappt und er schafft es da auch wirklich ganz sanft rauszugehen. Und wie gesagt, das ist ein starker Film. Er ist natürlich extrem dadurch gehypt, dass Ben Affleck nicht den Oscar für die Regie bekommen hat. Und deswegen wird er wahrscheinlich auch hauptsächlich gewinnen. Gar nicht so sehr, weil er auch noch gut ist, sondern weil er politisch und halt durch dieses ganze Drumherum das Künstlerische aufgehypt ist. Aber er hätte es verdient, weil es ist wirklich ein extrem guter Film.
Schließen wir das Ganze ab mit Anni, ich meine, man hat es glaube ich schon durchgehört, aber welcher Film hoffst du gewinnt den Oscar und welcher Film glaubst du gewinnt den Oscar?
Ja, schon.
Wenn es der gleiche ist, kann ja passieren.
Ja, ich würde schon sagen, Argo macht das gut und Argo hat es verdient und Argo wird es auch werden.
Also du sagst, Hoffen und Glauben liegen auf einer
Hoffen
Linie?
Hoffen und Glauben liegen in der Kategorie auf einer Linie. Bei allen anderen Kategorien habe ich eine andere Meinung, aber bei der sind wir, glaube ich, einer Meinung.
Ich hoffe, dass es entweder Argo oder Life of Pi werden. Mhm. Ich glaube und bin langweilig und sage, dass es Lincoln wird. Und dass sie dafür überraschenderweise Daniel Day-Lewis nicht den besten Hauptdarsteller geben. Das finde ich, da bin ich mal, mutig. Das, da bin ich mal mutig.
Das wäre ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen.
Okay. Dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, noch ein paar Kategorien durch, wo wir uns aus dem Fenster lehnen können oder zumindest teilweise.
Kommen wir doch direkt zum bester Hauptdarsteller.
Bester Hauptdarsteller.
Weil du jetzt ja auch gerade eben
so wollen wir das so kurz und knackig weiter durchgehen mit kurzen Erläuterungen?
Ja, genau.
Dann darfst du mir die Frage stellen.
Okay. Welcher Film, schön.
Welcher
Hauptdarsteller wird denn deiner Meinung nach gewinnen und welcher hoffst du, dass gewinnt?
Ich denke, dass das ist gar nicht so leicht. Ich sag erstmal, wen ich hoffe. Ich hoffe, dass Hugh Jackman gewinnt. Weil ich nicht glaube, dass Hugh Jackman in der näheren Zukunft allzu viele Filme machen wird, für die er für einen Oscar nominiert wird. Aber Hugh Jackman, so blöd es klingt, ist jemand, der einfach schon, der hat nicht nur Wolverine gemacht, auch wenn die meisten es denken.
Der hat Passwort Swordfish zum Beispiel gemacht.
Er hat Prestige, wo er sehr gut geschauspielert hat. Es ist einer von diesen Schauspielern, so ein bisschen wie Edward Norton. Du willst ihm einfach den Oscar geben.
Verdammt, das ist ähnlich wie Jennifer Lawrence, finde ich, in den Hunger Games. Du merkst einfach, das ist eine unglaublich gute Schauspielerin, die es halt auch schafft.
Es geschafft hat, in einem mittelmäßigen Film wirklich gut zu spielen.
Ich meine, gut, es liegt auch daran, dass die Vorlage deutlich besser als Twilight ist, aber das ist Hugh Jackman. Hugh Jackman schafft es halt auch sowas wie Real Steel, wo du den Trailer siehst und was für ein Scheiß.
Und dann siehst du den Film an und denkst, gut. Nicht überragend,
aber ja, gut. Richtig gute Darstellung von einer Vater-Sohn-Beziehung.
Nee, und deswegen, Hugh Jackman ist für mich so ein, auch wenn es nur ein Musical ist, man sieht an seinem, er hat ein fantastisches Mienenspiel, natürlich dankbar, man darf in einem Musical viel Overacting machen, aber ich meine, hey, Daniel Day-Lewis hat 2008 war es, glaube ich, für There Will Be Blood, oder 2007, hat er auch, er durfte einfach beim Thomas Anderson sehr viel Overacten und das hat der Academy gefallen und gewonnen. Ich hoffe, es wird Hugh Jackman. Ich glaube, jetzt wo ich natürlich langweilig war und Lincoln gesagt habe, es wird Daniel Day-Lewis. In Klammern flüstere ich leise hinterher, ich könnte mir erahnen, dass Bradley Cooper den Oscar bekommen könnte.
Ja, da du jetzt eigentlich zu den Schauspielern alles gesagt hast, was ich auch sagen will, sage ich auch nur ganz kurz. Nee, wir sind da einfach einer Meinung. Ich glaube auch leider, dass es Lincoln wird, also dass es Daniel Day-Lewis für Lincoln wird. Ich finde es. Ich habe den Film selber noch nicht sehen können. Ich verlasse mich da auf das, was ich von dir gehört habe.
Es wäre nicht unverdient.
Es wäre nicht unverdient. Er ist ein guter Schauspieler, aber ich persönlich finde, es gibt andere Schauspieler in dieser Kategorie, die genauso viel geleistet haben und die noch keine drei Oscars haben. Und wie gesagt, ich habe ein Herz für Hugh Jackman. Er macht einen unglaublich guten Job und deswegen hat er den verdient, auch wenn der Film selber vielleicht nicht der beste Film ist. Und ich glaube aber auch, dass wenn es nicht Lincoln wird, ist ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bradley Cooper und Hugh Jackman wird, einfach weil Bradley Cooper wirklich richtig gut ist.
Ich lasse mich natürlich auch nicht davon überraschen, wenn es Joaquin Phoenix wird, weil es The Master, aber ich konnte The Master noch nicht sehen, deswegen will ich dazu ja eigentlich nichts sagen. Man sollte es nur, also der Grund, warum wir Joaquin Phoenix jetzt auch nicht bringen, ist der Grund, wir haben beide leider noch es nicht geschafft, The Master bisher zu sehen.
8 Filme in 3 Wochen ist schon eine Herausforderung genug.
Was wir allerdings sagen können aus Anis Richtung ist, Denzel Washington soll den gefälligst nicht bekommen. Dann kommen wir zu den besten Hauptdarstellerinnen.
Ja.
Also zu den Damen, wo ich ganz ehrlich von mir aus sagen muss, da war jetzt nicht so viel, was mich weggehauen hat. Da können
du hast
wir
aber
jetzt,
auch Beast of the Southern Wild nicht ich, gesehen. Ich und Silver Sun, Linings, oder?
Ich habe Beast of the Southern Wild nicht gesehen. Silver Lining habe ich nicht gesehen. Da haben mich die Frauen angesprochen, wenn ich das so sagen darf. Mein Problem, und das hatten wir auch schon in der Vorbesprechung, ist einfach dieses, da habe ich die Frauen als nicht sehr präsent im Sinne von, also präsent im Sinne von vom Drehbuch her, nicht von ihrer schauspielerischen Leistung. Und wenn das Drehbuch dir einfach nicht den nötigen Freiraum gibt, ist es immer schwer, eine Oscar-würdige Schauspielleistung zu bringen. Ja.
Also vielleicht muss man da sagen, doch, ich finde auch, die Oscars zeichnen sich dieses Jahr leider wieder sehr stark dadurch aus, dass viele Filme nominiert sind, die wenig weibliche Präsenz haben und Frauen wenig Möglichkeit geben zu handeln. Ich glaube, fast keiner dieser Filme besteht den Bechdel-Test und dementsprechend, da steigen wir vielleicht gar nicht ein in das Thema, weil sonst könnte ich da jetzt eine Dreiviertelstunde nicht drüber aufregen. Aber man muss wirklich, also ich muss sagen, wir wollen ja knapp und kurz bleiben. Ich hoffe, dass es Jennifer Lawrence wird, einfach weil sie wirklich richtig gut ist. Sie schafft es, diese Rolle. Sie ist unglaublich präsent in dem Film. Sie ist mit Bradley Cooper die Seele des Films und sie schafft es wirklich, dass man vergisst, wie jung sie eigentlich ist. Das heißt, man sieht natürlich, dass sie jung ist, aber sie würde locker als Ende 20 durchgehen und sie gibt dieser Rolle wirklich, Zeitlosigkeit ist hier wirklich das Stichwort. Und sie spielt sich da um Leib und Seele. Ein kleiner Satz noch zu der von Beast of the Southern Wild. Ich sag jetzt nur den Nachnamen Wallace, weil den Vornamen, ich will ihn jetzt nicht falsch aussprechen, aber sie ist unglaublich gut. Sie ist unglaublich gut. Dieser Film hat eigentlich nur 2 wichtige Rollen, Beast of the Southern Wild, nämlich den Vater und die Tochter. Und man sieht eigentlich fast die ganze Zeit nur die Tochter. Also die Tochter hat, glaube ich, 80% der Filmzeit mit ab und zu mal Nebendarstellern dabei. Und sie spielt das richtig gut. Das heißt, sie war 6, als sie es gespielt hat. Ich glaube, jetzt ist sie 9 oder 7 oder 8. Also sie ist jetzt so ein bisschen Zeit vergangen. Ich finde es unglaublich schwierig, Kindern den Oscar zu geben. Aber ganz ehrlich, Respekt. Also manch ein Erwachsener kann nicht so gut
spielen. Also, wer glaubst du wird es? Wer
ich
hoffst
glaube,
du
es wird Jennifer Lawrence und ich hoffe auch, dass es Jennifer Lawrence wird. Ich würde aber jetzt mich zwar strukturell über einen Kinder-Oscar aufregen, aber er wäre total verdient.
Ich will dir all mein Vertrauen schenken und sage, okay, ich hoffe, es wird Jennifer Lawrence, auch wenn ich mir da noch nicht so sicher bin. Gerade in Anbetracht auf ihr gesamtes Profil, das war in Anführungszeichen, man kennt sie sonst aus X-Men und aus Hunger Games.
Sie war auch 2 Jahren für Winterspawn.
Ja, aber Winterspawn war so der Film, wo ich das Gefühl hatte, da wurden Leute nominiert, weil sie nicht wussten, was sie mit dem Film machen sollen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe Angst und glaube, dass es Jessica Chastain aus Zero Dark Thirty wird. Einfach, weil die Frau zurzeit in Amerika ziemlich gehypt wird. Und weil dieser Film für die Amerikaner eben eine ziemlich große Tragweite hat. Und da ich nicht glaube, dass er sich als bester Film durchsetzen kann, ich allerdings, also ganz ehrlich, wenn es Daniel Day-Lewis als Abraham Lincoln wird, Lincoln den Oscar bekommt für einen Hauptdarsteller und Jessica Chastain für namenlose, in Anführungszeichen, weil es ist ja eine übernommene, nicht echte Rolle, Zero Dark Thirty, wo es um die Ermordung von Osama Bin Laden geht, oder Hinrichtung, oder wie man es nennen will, ist es einfach so ein bisschen, Amerika, das ist schön, dass du dir dieses Jahr so sehr einen auf dich selbst gekeult hast. Also muss man wirklich sagen, deswegen habe ich Angst.
Ich glaube,
dass sie es werden wird, weil da einfach diese Präsenz und diese, für Amerika und, muss man auch eingestehen, für die Welt natürlich, diese Wichtigkeit hinter dem Thema steht. Aber bevor wir uns da verfangen, Best Supporting Role, Male.
Ich will nicht, dass es Christoph Waltz wird, weil, verdammte Kacke nochmal, Christoph Waltz macht nichts, was er nicht schon gemacht hat. Und weißt du, bei Daniel Day-Lewis sage ich mir noch, da verstehe ich es, wenn er den Oscar kriegt, auch wenn er schon 3 Oscar hat, weil er offensichtlich was leistet, was er vielleicht vorher noch nicht unbedingt so gezeigt hat. Aber Christoph Waltz spielt wieder in einem Film von Quentin Tarantino, geschrieben von Quentin Tarantino in der gleichen Rolle, nur dass er diesmal der Gute und nicht der Böse ist und deswegen ab und zu auch mal ein bisschen emotional sein darf. Und ja, er macht es gut. Oh ja, wir wissen, dass er so ganz viele Sprachen sprechen kann. Oh ja, er kann verrückt sein, aber er hat diesen fucking Oscar nicht verdient. So, Ausbruch zu Ende. Ich finde, von den Filmen, die ich gesehen habe, ist Robert De Niro der, der mich am meisten begeistert hat. Einfach, weil er... Es ist auch so ein Fall von, ja, Robert De Niro ist halt ein guter Schauspieler, er spielt in jeder Rolle gut und er spielt halt auch diese Rolle unglaublich gut. Er hat aber auch den Raum, in dem Film gut zu spielen. Er hat unglaublich gute Dialoge, er macht es einfach auf den Punkt und deswegen kann ich damit leben, aber ich weiß, dass du da eine andere Meinung hast.
Mich hat er, wer glaubst du denn wird es? Also du hoffst Robert De Niro, glaubst du
auch
Robert
De Niro? Ich glaube, dass es Tommy Lee Jones wird, einfach weil von dem, was ich bisher gelesen habe, ist er einfach sehr gehypt und er scheint da auch einen guten Job zu machen. Ich hoffe, dass es Robert De Niro wird.
Also ich meine, Tommy Lee Jones sollte ja allein schon dafür den Oscar bekommen, dass er in Men in Black 3 nicht mitgemacht hat. Einfach nur dieser große, große Mittelfinger an den inzwischen wahrscheinlich schlechtesten schwarzen Mainstream-Darsteller, den wir kennen, Will Smith, der nur noch Scheiße macht.
Vergiss nicht, Wesley Snipes.
Wesley Snipes ist ja nicht mehr Mainstream. Versuch mal irgendwie einem 16-Jährigen zu erzählen, wer Wesley Snipes ist. Die wissen nicht mehr, wer Wesley Snipes ist, weil das 10 Jahre her ist, dass Wesley Snipes einen etwas größeren Film hatte. Die kennen den höchstens, weil er wieder irgendeinen Steuern hinterzogen hat oder Sexualstraftat oder sonst was aus hier Tough oder Prominent bei Vox. Aber egal.
Du kennst die Titel dieser Sendung, das macht mir Angst.
Tommy Lee Jones, ja, ich hoffe, dass es wird.
He nailed it.
Ich hoffe, dass es wird. Ich glaube, das wird. Er hat es einfach hinbekommen. Er hat fantastische Dialoge bekommen. Er ist diese Art von alter, wütender Mann, dem du auch wunderbar abkaufst, wenn er da Leute im Parlament anschreit, von wegen, wenn es heißt, jeder Mensch ist gleich, dann heißt es auch so beschissene Würmer wie euch. Also er macht da wirklich, er beleidigt Weiße in einem Format, wie niemand jemals einen Schwarzen beleidigen würde. Übrigens kommt der Film Lincoln fast ohne das N-Wort aus.
So, wir erheben unser Glas darauf im Vergleich zu Django. Warte.
Nee, aber deswegen, also da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Ich muss allerdings honorable mention, ich habe bisher leider nur Trailer und Clips sehen können aus Silver Linings, der Dialog, wenn Bradley Cooper ins Schlafzimmer kommt und seine Eltern aus dem Schlaf reißt mit, ich habe dieses Buch von Hemingway fertig gelesen und es ist der letzte Scheiß, den Hemingway da schreibt. Hemingway hat uns Zeit gestohlen. Hemingway sollte sich bei uns entschuldigen, dass er uns unsere Zeit geklaut hat. Und wo Robert De Niro einfach nur ganz ruhig da liegen bleibt und so, oh ja, ich will weiterschlafen. Sag Mr. Hemingway, dass bei uns
auch. Hoffentlich ruft er uns auch an, um uns zu entschuldigen.
Nee, und deswegen, Robert De Niro, das ist halt auch dieses, bei beiden ist es dieses, wir wissen, sie können es gut, ja, und sie haben es gut gemacht.
Und ich meine, ganz ehrlich, ein Satz noch zu dieser Kategorie. In dieser Kategorie sind dieses Jahr nur Leute nominiert, die schon einen Oscar haben.
Und aber gleichzeitig ist das ja auch, sehen wir es mal von der Seite, Konstanz. Wenigstens sind es konstant gute Schauspieler. Ich meine, natürlich sind da keine großen Überraschungen mehr. Philip Seymour Hoffman wissen wir inzwischen, dass er Schauspielern kann. Robert De Niro,
auch schon viele Tommy Preise, Jones. Wie gesagt, und es wäre, also ich könnte mit beiden leben.
Und ich meine, was mich jetzt wenigstens ein bisschen froh macht, das Gegenbeispiel, und zwar jetzt Best Supporting Role Female, da sind plötzlich lauter Schauspielerinnen, die man A kennt, von die B meistens schon Oscar nominiert waren, die tatsächlich ein Profil haben und die tatsächlich auch interessante Rollen gespielt haben, weil da gab es für mich einfach dieses Jahr in Hauptrollen, wie wir es ja eben schon hatten, nicht so viele. Ja. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Best Supporting Role? Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass Anne Hathaway macht Les Miserables sehenswert. Also es ist wirklich so, sie kommt ins Bild.
Ganz kurz, ich muss das sagen, auf die Campus-Radio-Zeiten. Sehenswert.
Ja, also es ist einfach so, sie kommt ins Bild, sie leidet vor sich hin, sie nailt diesen Song on the point, ja, um jetzt hier mal ein bisschen Germanisch zu sprechen.
Dreckige Gedanken, wie sie da gerade den Song...
sie verschwindet aus dem Bild und die letzten 100 Minuten, die du diesen Film guckst, denkst du, warum ist Anne Hathaway nicht mehr da?
Also dann kommt sie am Ende wieder.
Ist, Spoiler. Ja, gut, ja, aber ja, sie ist dann so eine Assoziation da im Raum. Aber es ist einfach so, sie ist unglaublich gut in diesem Film. Und allein dafür danke ich Les Miserables, dass man sie so sieht. Und sie kann auch noch singen. Das heißt, werf die Preise in ihre Richtung. Es ist okay für mich. Und sie wirkt bei jeder Rede immer noch recht überrascht. Auch da scheint sie sehr gut zu schauspielern.
Also du glaubst und hoffst,
Ich glaube und hoffe, ja.
Du glaubst
und hoffst. Wobei, ein Satz noch, ich finde auch, dass die Mutter von Silver Linings, Jackie Weaver, macht mit dem, was sie hat, einen unglaublich guten Job. Aber man muss einfach sagen, ihre Rolle gibt nicht genug her, damit sie neben Anne Hathaway bestehen kann. Das heißt, wenn aus irgendwelchen Gründen die Academy, weiß ich nicht, auf einem Auge blind ist, wie ja öfter mal, und sie Anne Hathaway den Oscar nicht geben, dann dürfte Jackie Weaver ihn haben und ich wäre trotzdem froh.
Ich bin jetzt mal super unjournalistisch und lass mich von meinen Gefühlen leiten, wie ein guter Jedi-Krieger. Yeah. Nee, das ist mir egal, weil also ich glaube, es wird Anne Hathaway. Einfach, das ist so ein unglaublicher Hype. Ich glaube, es wird Anne Hathaway.
Yeah.
Aber ich wünsche mir, es wird Amy Adams aus The Master. Aus dem Grund ist es The Master von Paul Thomas Anderson. Ich kann es nicht oft genug sagen, wenn der Film hier in Trier, zumindest in Broadway kommt, guckt ihn euch an. Ich werde es auch tun. Amy Adams hat aus meiner Sicht den Oscar gewinnen sollen vor zwei Jahren, als The Fighter.
Ja.
Als sie in The Fighter nominiert war und den Preis gewonnen. Die Mutter! Nicht die Mutter von...
Mark
Wahlberg. Das war auch einer der wenigen Filme, wo beide Frauen aus dem Film nominiert waren. Und zwar für die gleiche Kategorie. Und das hat so ein bisschen geschmerzt.
Es nimmt immer so ein bisschen die Stimmen weg, ja.
Weil die Mutter natürlich auch sehr gut geschauspielt hat. Bei Amy Adams war einfach da gebe ich dir dieses... natürlich, so von wegen mir ist das eigentlich egal, wer hat schon was geleistet, wer nicht und junger Schauspieler nicht, aber Amy Adams kam aus dem Nichts als gute Schauspielerin, hat fantastisch geschauspielert. In den Trailern sah sie überzeugend aus, ich weiß allerdings nicht, wie groß ihre Rolle ist, deswegen super unjournalistisch, ist mir egal. Amy Adams vor Oscar, aber am Ende wird sowieso Anne Hathaway. Nächste Kategorie, Best Writing. Also,
erst kommt Directed.
Oh, sorry, hab ich...
Nächste Kategorie, beste Regie.
Beste Regie.
Auch so ein Thema, über das wir stundenlang reden können. Also, ich sag es jetzt nochmal, auch wenn Julia innerlich nochmal kotzt. Ich finde, egal wie gut Spielberg ist, du bist alt. Du hast schon 1000 Preise.
Das heißt, Ang Lee darf ihn auch nicht gewinnen?
Nein, sagen wir es mal so. Ich finde natürlich, wenn Spielberg da einen großartigen Job gemacht hat, dann ist es okay, wenn er ihn kriegt. Aber, ganz ehrlich, wenn man ihn so ausspricht, Ben Zetlin... macht's richtig gut. Und diese Leistung, die er da bringt, dieses Gefühl für Bilder und wie die Bilder dann auch am Ende miteinander harmonieren, diese Arbeit mit den Schauspielern, diese Nähe zu den Figuren, das ist unglaublich gut. Das sieht man nicht immer. Und ganz ehrlich, wenn es nach künstlerischen Aspekten, um künstlerische Aspekte geht, sollte der Oscar an ihn oder an Michael Haneke gehen. Ganz einfach, weil die liefern filmerisch die stärksten.
Und was glaubst du?
Ich glaube, dass es Spielberg wird und ich kotze innerlich und ich habe nicht ohne Grund geschrieben, dass ich mich davon abhalten muss, mein Weinglas an den Fernseher zu werfen.
Vielleicht geben sie Spielberg ja noch einen für sein Lebenswerk jetzt.
Das wäre cool.
Und lassen Lincoln da raus.
Da wurde noch nichts zu gesagt zum Lebenswerk.
Da wurde nichts zu gesagt. Ich glaube, jetzt einfach mal mutig, dass es Ang Lee wird. Weil in Amerika ist Life of Pi ja wohl gut angekommen. Der hat auch viele hohe Stimmen bekommen. Und Ang Lee ist seit jeher komischerweise, auch wenn es in diesem Film nicht um Amerika geht, aber er hat sich vorher ausgezeichnet als der Chinese, der Amerikaner immer unglaublich gut verstanden hat in Filmen. Brokeback Mountain und davor, der Eissturm, den wenig kennen. Der Eissturm war ein Film, der wirklich das amerikanische Kleinstadtleben fast in Perfektion gezeigt hat, wo du dich gefragt hast, warum macht das ein Chinese?
Wir sind ja nicht rassistisch, deswegen können wir über Kulturgrenzen hinaus. Klar, wenn man in einem anderen Land groß geworden ist, dann ist es schon schön, wenn man so einen guten Blick auf den Film haben kann. Aber die Frage ist natürlich, ist Ang Lee in China groß geworden oder ist er in Amerika groß geworden?
Das führt jetzt alles zu lang.
Nee, das wäre wichtig für deine Argumentation.
Er hat in China seine ganzen Filme gemacht am Anfang.
Gut, dann.
Sein fantastischster Film übrigens zum Aufschreiben: Eat, Drink, Man, Woman. Ich hoffe für dich mit, dass es Michael Haneke wird.
Ja.
Ich kann mir zwar auch gut vorstellen, dass sie hier dem Seidlin was für ein tolles Debüt und jetzt haben wir ihn hier und da nominiert und wenn wir es dem Kind schon nicht geben, dann wenigstens ihm. Aber das hätte sowas für mich von Trost, Oscar. Wir haben dieses Jahr einfach wirklich sehr viele gut gemachte Filme, die nun mal auch viel Hype ausgelöst haben und ich sage, dass ich mithoffe, Michael Haneke. Ja.
Ang Lee wurde in Taiwan geboren.
Okay, kein Chinese, sondern
ja, Taiwanese. Aber Asiate.
Ja.
Ja, da gibt es ja durchaus Differenzen.
Ach, Chinesen, Japaner.
An der Stelle auch noch ein Wort zu David O. Russell, der ja Silver Linings gemacht hat. Der macht auch einen guten Job, aber da hat man wieder das Problem, er kann halt neben den Dramen nicht bestehen mit seinem leichteren Film. Es wäre auch verdient, aber ganz ehrlich, die wir jetzt genannt haben, sind meiner Meinung nach von künstlerischen und, wie soll ich sagen, Prestige, Erfolg, Geld, Gründen die Favoriten. So. Okay. Gut, jetzt drei Worte zum Writing und dann sind wir fertig.
Denn es gibt ja zwei Writings, yeah. Also wenn sechs Worte, yeah. Und oh, das dauert wieder. Screenplay,
das sind bei uns 60.
Also, Screenplay written directly for the screen, das heißt keine Adaption eines Buches.
Sondern ausgedacht fürs Kino gemacht.
Oder
hat sich sogar gereimt.
Oder auf irgendeiner Shakespeare-Geschichte wahrscheinlich basierend und keiner weiß es.
Ja.
Da sind nominiert Amour, Django Unchained, A Flight, Moonrise Kingdom und Zero Dark Thirty. Ich finde es eine ziemliche Sauerei, dass Zero Dark Thirty da genannt wird, weil der Film am Anfang sagt, dies ist alles aus erster Hand Informationen vom CIA und also irgendwelchen vom Staat, wo ich sage, ihr habt es also nicht wirklich selber geschrieben, ihr habt Informationen zusammengeklatscht. Deswegen will ich den Film da gleich rausnehmen.
Und wenn ich auch gern ganz rausnehmen würde, ist Flight. Jetzt rege ich mich nämlich darüber auf, weil ich habe ihn geguckt.
Let it rain.
Ich habe die ersten zwei Drittel des Films geguckt und habe dann den Film bewusst ausgeschalten, weil ich ihn nicht mehr weitersehen wollte, weil ich die Schnauze voll davon habe, einen Charakter zu sehen, der eingeführt wird, der dann von den, was ich nicht, ich nehme jetzt wahllos eine Zeit, 100 Minuten, 90 Minuten leidet und immer eins auf die Fresse bekommt und du immer denkst, ach, jetzt ist die Veränderung eingetreten, jetzt entwickelt sich der Charakter weiter. Nein, wieso? Er ist ein Alkoholiker, also wird er immer Alkoholiker sein. Deswegen lassen wir ihn auch 20.000 Mal rückfällig werden. Mit anderen Worten, kein gutes Drehbuch. Schöne visuelle Umsetzung. Gerade am Anfang, die Szene ist unglaublich stark mit dem Flugzeugabsturz, aber danach ist es wie bei The Artist, weißt du? Und noch ein drauf, und noch ein drauf, und noch ein drauf. Und irgendwann bist du gelangweilt und denkst halt so, nö, Leute, nö.
Ja, das ist nehme
ich euch jetzt nicht mehr ab. Dann erzählt bitte eine spannende Geschichte.
Also ganz ehrlich, mir fällt es ziemlich einfach, hier einen Favoriten, wo ich hoffe, dass er gewinnt, auszumachen, und das ist Amour. Von dem, was du erzählt hast, ist für mich da kein anderer Film drauf, der wirklich gewinnen sollte, weil, jetzt kommt nämlich der Film, wo ich glaube, der gewinnt, Moonrise Kingdom, unglaubliches Wirrwarr darstellt. Moonrise Kingdom ist unglaublich schön gefilmt. Also ich habe selten einen Film gesehen, der mir so Spaß gemacht hat, anzugucken. Wirklich
Wes
einfach
Anderson
nur die Bilder sehen.
Halt.
Wes Anderson. Ja. Wes Anderson weiß, wie er Filme zu filmen hat. Das Problem ist, am Ende, es kommen nicht Deus Ex Machina, aber ich will es damit auf eine Stufe stellen. So Szenen auf dem Kirchenturm, wo Blitze einschlagen, komische 2D-Ansichten. Und es ist einfach alles, jetzt gehst du over the top. Jetzt nimmst du, es gibt eine Kill Bill-Anspielung in dem Film. Das ist alles, das sind so süße kleine Sachen, wo ich dann aber sage, wo ist am Ende das gesamte Paket? Weil hier geht es, jetzt geht es ausnahmsweise mal darum, wie ein Film geschrieben ist.
Ja.
Und ich finde einfach, da darf man sich nicht von den Bildern, die man später sieht, blenden lassen. Weil dann hätte ich auch gesagt, warum ist hier bei Adaption oder irgendwas nicht Lincoln dabei? Weil das ist super fantastisch. So schön wird Geschichte kaum erzählt. Ja, aber wenn du dann mal wirklich guckst, was das Writing ist und was der Film noch dazu gibt. Und das ist mein Problem. Moonrise Kingdom lebt sehr von der Visualität, lebt auch sehr von dem einen oder anderen Schauspieler. Da sind viele reingegangen, weil Bill Murray und Bruce Willis mitspielen. Ja. Da kann mir niemand was erzählen. Ja. Niemand ist am Anfang für die Kinder rausgegangen. Es sind die ganzen Arschlöcher, die hinterher aus dem Kino rauskommen. Oh, die Kinder waren ja so überraschend. Ja, du bist aber nicht wegen den Kindern reingegangen, du Arsch.
Ich muss halt auch sagen, dass ich finde, dass Liebe ein unglaublich großes Drehbuch hat, weil es auch ein Drehbuch hat, was ja offensichtlich damit arbeitet, vieles zu beschreiben. Weil es gibt viele Szenen, in denen nicht viel geredet wird. Aber es funktioniert trotzdem. Und die Dialoge, das, was gesprochen wird, ist auf den Punkt. Aber es harmoniert halt auch perfekt mit den Bildern. Und auch wenn ich mir Quentin Tarantino gerade dieses Jahr extrem auf den Sack geht mit seiner Selbstgerechtigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, bei seiner Golden Globe-Rede hat er was Wahres gesagt. Nämlich, nur weil die Schauspieler und das Team so gut gearbeitet hat, ist der Film so gut geworden oder das Drehbuch so gut umgesetzt worden, wie es dann ist.
Eigentlich wurde das Drehbuch besser gemacht.
Wurde das Drehbuch besser gemacht und das ist bei Liebe der Fall. Aber kommen wir zu dem Film, von dem ich glaube, dass er den Oscar bekommt, nämlich fucking Django Unchained. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da lassen sich in dem Fall die Amis, kann man ja mal sagen, weil es sind ja nur Amis, die voten, von den Dialogen blenden. Ja, Tarantino schreibt schöne, intelligente Dialoge. Aber schöne, intelligente Dialoge machen halt noch kein gutes Drehbuch. Und in Reservoir Dogs und Pulp Fiction und meiner Meinung nach auch in Glorious Bastards hat er gezeigt, dass es funktioniert. In Django funktioniert es nicht. Punkt.
Ich muss mich übrigens, ich habe mich gerade auch von Emotionen, wir werden gerade sehr emotional, wie ich das merke. Es ist nicht der Wein, ich schwöre es.
Wir trinken doch keinen Wein beim Aufnehmen.
Lincoln ist natürlich nominiert für bestes adaptiertes Drehbuch. Glaube ich aber kaum, dass er dafür den Preis gewinnt.
Weil also wir sind jetzt bei der nächsten
Kategorie. Bestes,
vielleicht für die Zuschauer, Zuhörer, zu, was auch immer. Bestes
adaptiertes Drehbuch. Da sehe ich so, also was ich glaube, Argo. Ich glaube Argo und ich glaube, dass es der Trostpreis für Argo wird.
Weil er nicht besten Film kriegt, oder was?
In meiner, was ich vermute, Welt, kriegt er das beste Drehbuch. Und das ist dann so ein bisschen dieses, ja, für besten Film hat es nicht gereicht, aber ihr habt das echt toll umgesetzt, das Thema. Hoffen tue ich eine Mischung aus Life of Pi und Silver Linings.
Ich muss sagen, da bin ich, vote ich zum Beispiel auch stark für Beast of the Southern Wild.
Einfach dazu deshalb, kann ich zu wenig sagen.
Weil es beruht nämlich auf einem Stageplay, also einem Theaterstück. Und ich finde, also wenn man das mal im Hinterkopf behält, was da umgesetzt wurde drehbuchmäßig, klingt, es ist unglaublich gut. Aber ich muss auch sagen, Silver Linings wäre auch verdient, weil also das Drehbuch ist einfach gut und Silver Linings macht nämlich das, wo Tarantino dieses Mal versagt. Es hat exzellente Dialoge, aber die gesamte Story funktioniert trotzdem noch. Und deswegen wäre es auch ein Film, der es gerechtfertigt verdienen würde. Wobei ich auch vermute, dass Argo den Preis bekommt, aber auch weniger, weil Trostpreis oder so, sondern weil Argo hat auch ein gutes Buch auf alle Fälle. Aber Argo ist auch einfach unglaublich gehypt. Argo räumt gerade jeden Preis ab. Und das ist eine Kategorie, wo man auch guten Gewissens Argo den Preis geben kann, weil es ist eine gute Umsetzung, auf alle Fälle. Und Argo macht ja auch das, was wo Zero Dark Thirty anscheinend, wie soll ich sagen, versagt, weil es baut auf den Berichten auf, oder beziehungsweise auf diesen, ja doch, auf diesen veröffentlichten Berichten zu diesem ganzen CIA-Act, Play, whatever. Und wär okay. Mein Herz hängt aber eher an anderen Filmen. Also ich muss sagen, ich würde mir wünschen, dass es entweder Beast of the Southern Wild oder Silver Linings wird. Ich vermute aber, dass es Argo wird.
Okay, gut.
Dann lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß am Sonntag. Sonntagnacht. Wir twittern übrigens.
Ja.
Wir twittern Sonntagnacht. Das heißt, wenn ihr nachts wach seid oder nur morgens wach seid und gucken wollt, wie es gelaufen ist, ihr könnt bei unserem Twitter-Account die mehr oder weniger lustigen Kommentare meinerseits mitbekommen. Und dann ist es vorbei. Dann haben wir dieses große Projekt hinter uns gebracht.
Es war mir eine Ehre. Bis nächstes Jahr.
Ich will nie
wieder über Filme schreiben.
Lass uns nächstes Mal 4 Wochen vorher anfangen und nicht 2,5.